Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Jakubait, für die sehr freundliche Einführung und für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, in dieser Reihe sprechen zu dürfen, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich finde es toll, dass es die Reihe gibt, und ich finde es auch das Thema ziemlich gut gewählt, gelebte und gezählte Zeit, da zu versuchen, dazwischen hindurch zu navigieren. Und was mir gefallen hat, auch bei dem Titel dieser Reihe, auf dem Weg in eine zeitachtsame Gesellschaft. Das macht nämlich deutlich, dass es sich nicht, vielleicht nicht in erster Linie und auf gar keinen Fall nur um eine individuelle Frage handelt. Weil ein bisschen argumentiere ich dagegen an, das werde ich Ihnen auch versuchen zu zeigen, das zu einem Individualproblem zu erklären. Also sozusagen, ja, wir müssen als Einzelne einfach achtsamer mit der Zeit umgehen, dann wird sich das Problem schon lösen. Ich glaube, dass das nicht geht. Was ich Ihnen heute vorführen möchte, ist und für was ich argumentieren möchte, natürlich im Kontext auch der Vortragsreihe, die Sie hier auf die Beine gestellt haben, ist vielleicht eine gewisse Warnung davor zu denken, dass Zeit ein isolierter Faktor oder ein isolierbarer Faktor unseres Lebens oder unserer Gesellschaft ist. Es gibt im Moment ganz viele Versuche. Ich war letzte Woche bei der Bundestagsfraktion der Grünen auf der Klausurtagung, und die SPD hat was Ähnliches vor, sowas wie Zeitpolitik zu machen. Und Herr Mückenberger und Herr Geisler, die sind ja auch in dieser Gesellschaft, die ich sehr gut und sehr wichtig finde. Aber ich glaube, da ist auch eine gewisse Gefahr dabei, würde ich fast sagen, die Dinge falsch anzupacken. Wenn man nämlich denkt, es gibt sowas wie Familienpolitik und vielleicht Sportpolitik und Wirtschaftspolitik und Wissenschaftspolitik, und jetzt machen wir noch ein weiteres Feld auf, die Zeitpolitik. Ich glaube, dass das schief geht, weil die Zeit ist nicht ein extra Feld wie Familie und Kindergarten oder so, sondern sie ist eine existenzielle Dimension, die sich mit allen unseren Lebensbereichen verbindet. Und wir können nicht nur an der Zeit herum operieren und alles andere so lassen, wie es ist. Ich möchte das Ihnen aber jetzt gerne nochmal in Ruhe und im Detail vorführen. Was ich in der Gesamtplan des Vortrags sieht so aus, dass es im ersten Teil, möchte ich genau dieses Argument machen, Entschleunigung ist nicht die Lösung. Sie hatten in der Vorstellung schon gesagt, irgendwie gibt es einen Zusammenhang zwischen Entschleunigung und Resonanz. Ein bisschen war ich frustriert, bin ich immer noch frustriert, ehrlich gesagt, wenn mich gerne auch die Medien und die Feuilletons zum Entschleunigungsguru machen, dann sage ich immer, verdammt und zugenäht, wann habe ich denn mal was dazu geschrieben? Meine Analysen sind Beschleunigungsanalysen, und ich habe eine Kritik der Beschleunigungsgesellschaft entworfen, und ich werde Ihnen auch gleich noch zeigen, warum. Ich habe aber nie gesagt, die Lösung heißt einfach, jetzt machen wir langsam. Ja, aus zwei Gründen, die ich Ihnen gleich vorführe. Deshalb verstehe ich mich nicht als Entschleunigungsguru. Ich glaube, Entschleunigung ist überhaupt nicht die Lösung. Ja, wenn man ein Problem hat, ist nicht das Gegenteil davon automatisch die Lösung. Das heißt, ich glaube, man kann nicht einfach sagen, wir isolieren Zeit, ändern unser Zeitverhältnis und schon ist die Welt in Ordnung. Und um also zu verstehen, warum wir überhaupt ein Zeitproblem kriegen in unserer modernen Gesellschaft, will ich im zweiten Schritt der Frage nachgehen, was eigentlich die Moderne ist. Was ist eigentlich das konstitutive Merkmal unserer Gesellschaft, das uns dann systematisch in Zeitnot führt, die dann auch solche Vorlesungsreihen hervorbringt. Und im dritten Schritt will ich dann die spezifische Zeit, auf die Zeitstruktur der Moderne eingehen und darlegen, warum Zeit zum knappsten aller Rohstoffe wird. Die These hier ist, dass gar nicht das Öl das große Problem des 21. Jahrhunderts werden wird, wenngleich es natürlich auch ein Problem werden wird, aber Öl ist tendenziell substituierbar durch andere Energieträger, aber Zeit nicht. Sie können Zeit durch gar nichts anderes ersetzen, und Sie können Zeit auch in gar keiner Weise vermehren. Und deshalb gibt es ein systematisches Zeitproblem, und das führt zu Problemen für alle von uns. Eines davon, ein zentrales Problem, mit diesem Begriff versuche ich zu operieren, ist das der Entfremdung. Ein zweiter Begriff ist der Begriff der Desynchronisation, und ich werde Ihnen vorführen, wo da meiner Ansicht nach die Probleme liegen, und dann am Ende aber noch ein bisschen Hoffnung machen, weil Probleme analysieren, das können wir gut, wir Soziologen. Und dann fragen die Menschen immer, ja schön, okay, dass wir ein Problem hatten, das wussten wir auch schon vorher, wie machen wir es denn jetzt besser? Und dann kommen wir ins Stottern und sagen, naja, wir sind keine Propheten und auch keine Politiker, und das sind wir auch nicht. Aber wir versuchen wenigstens in jener einem großen Forschungszusammenhang uns zu überlegen, wie man da rauskommen könnte und wie dann eben eine zeitachtsame Gesellschaft, die das Schwergewicht auf die gelebte Zeit legt, aussehen könnte. Gut, fangen wir an. Ich habe es gesagt, ich möchte anfangen mit zwei Irrtümern der Gegenwart. Wenn man nämlich über Zeit nachdenkt, dann findet man ganz oft, und das ist tatsächlich eine Haltung, die ich bei Politikern, der ich bei Politikern oft begegne, bis hin zur ministerialen Ebene, dass die sagen, Herr Rosa, ich finde, Sie haben völlig recht, wir müssen irgendwas gegen die Beschleunigung tun, gegen dieses Rasen, wir müssen irgendwie verlangsamen, wir müssen, was weiß ich, vielleicht eine zeitachtsame Gesellschaft gründen. Aber Wachstum brauchen wir. Ja? Und wir kommen nicht aus der Wachstumsfalle heraus. Wir müssen alles tun, um den Wettbewerb zu fördern in unserer Gesellschaft. Wir müssen die Wachstumslogik ankurbeln. Wir müssen innovativ bleiben und dann aber noch ein bisschen langsamer machen. Und da würde ich sagen, alles, was meine Analysen, wenn sie irgendwas gezeigt haben, dann, dass das nicht geht. Ja, das Zeitproblem ist intrinsisch in sich verknüpft mit der Steigerungsorientierung, mit der Wachstumsorientierung. Wer sagt, ich will mehr Wettbewerb? Wir haben Wettbewerb überall, zwischen Kindergärten, zwischen Altenheimen und nicht nur zwischen den Betrieben, sondern auch in den Betrieben, ja, zwischen den verschiedenen Einheiten der Betriebe und vielleicht dann noch zwischen den einzelnen Mitgliedern eines Teams. Und wer sagt, wir brauchen mehr Wettbewerb, der sagt, ich will weniger Zeit, ja, weil die Wettbewerbslogik intrinsisch Zeit knapp macht. Der Maßstab in Wettbewerb ist Leistung und der Maßstab für Leistung ist ist Arbeit pro Zeiteinheit. Ja, also ich werde versuchen, das alles noch genauer darzulegen. Aber man kann nicht sagen, lass uns die Gesellschaft so halten, wie sie ist, nur langsamer machen. Das halte ich für ein Grundirrtum. Ja, wenn wir wirklich eine andere, eine zeitachtsame Gesellschaft haben wollen, dann müssen wir etwas tun gegen diese in die Struktur moderner Gesellschaften und auch in die Kultur eingebaute Steigerungsorientierung. Und das Zweite, warum ich kein Entschleunigungsguru sein will und auch heute die Entschleunigung gar kein großes Thema sein wird, ist, weil ich nicht finde, dass Langsamkeit als ein Selbstzweck sein kann oder als Selbstzweck dienen könnte. Dass etwas langsam geht, macht es nicht per se gut. Meine Lieblingsbeispiele sind langsame Achterbahnen, Internetverbindungen oder Notärzte. Keiner würde sagen, das ist toll. Ich finde es super, mein Notarzt braucht jetzt eine halbe Stunde länger. Also dadurch wird ganz bestimmt nichts besser. Und auch nicht, wenn die Internetverbindung langsam ist. Und wenn die Achterbahn langsamer fährt, dann intensiviert das auch nicht unser Erlebnis. Ja, die Vorstellung, dass Erlebnistiefe und Erlebnistempo immer umgekehrt proportional sind. Also alles, was schnell geht, kann nicht tief sein, ist falsch. Ja, bei einer Achterbahn wird das Erlebnis umso intensiver, je schneller es geht. Also will ich nicht sagen, Hauptsache langsam. Langsamkeit ist ein Ziel. Ja, nein, Langsamkeit ist kein Ziel. Und Schnelligkeit ist auch nicht per se das Problem. Man muss das Problem also neu bestimmen. Und das will ich tun und sagen, Beschleunigung, Tempo ist in zwei Hinsichten ein Problem. Die werde ich Ihnen nachher noch vorführen. Das eine ist dort, wo es zu Desynchronisation, das heißt zur Überforderung des Langsamen führt, wenn das Langsame wichtig oder nicht zu ändern ist. Und Beschleunigung ist dort so ein Problem, wo es unser Weltverhältnis verschlechtert, weil wir uns die Dinge nicht mehr aneignen können, weil es uns die Fähigkeit zur Anverwandlung von Welt oder auch zur echten Begegnung unterminiert. Das ist eine alte Grundangst von Analysen der Moderne, auch der kritischen Theorie, dass die Fähigkeit zu wirklicher Begegnung, zu wirklichem Erleben, zu wirklicher Erfahrung untergraben wird durch den Zwang zur permanenten Veränderung und Steigerung. Und das nenne ich Entfremdung. Also würde ich sagen, Beschleunigung ist dann ein Problem, wenn sie zu Desynchronisation wichtiger Teilbereiche führt, wenn also wichtige Teilbereiche der Gesellschaft abgehängt werden. Wie das genau aussieht, möchte ich Ihnen noch vorführen. Oder wenn es zur Entfremdung führt, wenn es die Lebensqualität von Subjekten untergräbt, weil sie nicht mehr in der Lage sind, sich Welt anzuverwandeln. Gut, also das Ergebnis dieses ersten Schrittes ist zu sehen, dass die Zeit eine existenzielle Dimension unseres Daseins als solches ist und nicht ein isolierbarer Faktor. Wir können nicht sagen, wir lösen jetzt das Zeitproblem, lassen aber alles andere, wie es ist, das geht nicht, weil die Zeit in diesem allem anderen eben existenziell drin ist. Und um das jetzt zu verstehen, wieso haben wir ein Zeitproblem? Und ich würde wirklich ganz dreist behaupten, wir haben ein Zeitproblem. Es gibt tatsächlich immer mal wieder, bis hin zur Bundestagsfraktion der Grünen, gibt es Leute, die sagen, wir haben gar kein Zeitproblem, das ist ein Feuilleton-Diskurs. Ja, die Journalisten haben vielleicht ein bisschen Stress und dann behaupten sie, uns gehe die Zeit aus. Also da würde ich wirklich sagen, das ist Hybris. Ja. Vielleicht haben die es gibt unter allen Bevölkerungsgruppen ein paar Leute, die sagen, ich habe kein Zeitproblem. Ich finde das bewundernswert. Manchmal frage ich mich, ob das genetisch ist, weil es tatsächlich Menschen zu geben scheint, die gar keinen Zeitdruck wahrnehmen. Aber die ganz überwiegende Mehrheit und eigentlich quer durch alle Bevölkerungsschichten beobachtet, dass ihre Zeiterfahrung sich ändert und dass Zeit zu einer knappen Ressource zu werden scheint. Bis dahin, dass ganz viele Menschen in Umfragen angeben, aber auch sozusagen in qualitativen Studien, in vielen Betriebseinheiten zum Beispiel, auch, oder in Forschungseinheiten oder auch in politischen Schaltzentralen, sagen ihnen die Menschen, eigentlich, wenn es noch ein bisschen schneller geht, brechen wir zusammen. Wir sind am Limit. Und ehrlich gesagt, wenn ich Sie fragen würde, wie geht es denn gerade so? Ja, wenn ganz viele von Ihnen sagen, eigentlich geht es mir gut, aber es ist alles so wahnsinnig stressig im Moment. Und dann würde ich Ihnen sagen, ja, streichen Sie das im Moment, ja, weil das wird nicht besser. Und dann stellt man fest, dass wir ein bisschen von der Illusion leben an vielen Orten der Gesellschaft, ja, dass sie nämlich sagen, im Moment ist echt schwierig, weil wir sind gerade in der Umstellung der EDV, ja, ich habe gerade ein neues, ist bei vielen Orten so, wir haben neue Software-Systeme und außerdem noch neue Richtlinien, aber wenn das mal alles aufeinander abgestimmt und wieder eingearbeitet ist, dann wird das wieder gut. Aber das kommt nie, weil wenn Sie sich an die neue Software gewöhnt haben, kommt schon die übernächste oder es kommt eine Gebietsreform und eine, ich weiß nicht was noch alles, neue Richtlinien zum Beispiel. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit Jugendhilfeträgern gesprochen und die haben gesagt, naja, unsere Aufgabe wäre es eigentlich, die Eltern in die Lage zu versetzen, selber zu entscheiden, welche Einrichtungen, Fördermaßnahmen oder Hilfeeinrichtungen, Therapiemöglichkeiten für ihre Kinder die besten sind. Aber sie haben selber nicht mehr den Überblick, ja, was gerade gefördert wird, wer gerade was anbietet, was die Träger sind, was die Richtlinien sind und so weiter. Also was ich sagen will, an vielen Orten der Gesellschaft, in vielen institutionellen Zusammenhängen, leben wir von der Illusion, dass sich das schon wieder einspielen und beruhigen wird. Aber in der Regel kommt es nicht. Also ich glaube, wir haben ein Zeitproblem und die Frage ist, wo kommt es her? Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man den Grundcharakter der Moderne verstehen. Es gibt in den Sozialwissenschaften, auch in der Philosophie, eine ewig lange und eine ganz schwierige Diskussion über die Frage, was ist eigentlich die Moderne? Und es gibt so eine, vielleicht eine, es gibt fast eine Einigkeit, eine neue zu sagen, es gibt gar nicht die Moderne. Ja, es gibt multiple Modernen, ist ein Stichwort von Eisenstadt zum Beispiel und im Anschluss an ihn, die sagen würden, naja, in Brasilien bedeutet Moderne was ganz anders. Die brasilianische Moderne ist anders als die persische von mir aus oder die indische oder die chinesische oder die japanische. Sie finden kaum ein Merkmal, was für alle diese Modernen identisch ist. Und außerdem ist so, dass die heutige Spätmoderne im 21. Jahrhundert vielleicht nicht die gleiche ist wie die Moderne um 1950 oder um 1900. Also lasst uns von multiplen Modernen reden. Es gibt unterschiedliche Modernen in unterschiedlichen Weltgegenden und es gibt unterschiedliche Zeiten. Und die gleiche Diskussion hat man über den Kapitalismus. Gibt es Kollegen, die geschrieben haben, der Kapitalismus ist eigentlich eine heitere Jugenderinnerung. Ja, heute weiß man, es gibt viele Kapitalismen. Es gibt eigentlich nur marktförmige Gesellschaften und unterschiedliche Arrangements, wie das mit dem Staat einhergeht. Es wurde unter Varieties of Capitalism verhandelt, also vielfältige Kapitalismen, rheinische, angelsächsische, japanische Formen des Kapitalismus. Und dagegen würde ich sagen, das ist nicht richtig. Ja, also, sowohl hinter dem Kapitalismus als auch hinter dem multiplen Modernen kann man eine einheitliche Tendenz beobachten, die für alle Zeiten und für die verschiedenen Räume gilt. In Brasilien, wie in Indien oder in China gibt es etwas, von dem ich glaube, dass Weber das diagnostiziert hat als stahlhartes Gehäuse, nämlich den Steigerungszwang. Ja, sobald Modernisierungsprozesse da Raum greifen, kommt eine andere Form der Orientierung in die Kultur und auch eine andere Form der Produktion in die materiellen Grundstrukturen, in die institutionelle Verfassung. Also ich behaupte, mit modernen Gesellschaften haben wir es dort zu tun, wo sich ein Steigerungszwang entwickelt, der Wachstum verlangt, der Innovationssteigerung verlangt, permanente Innovierung, nicht als Reaktion auf Veränderungen in der Umwelt, sondern als Eigenzwang. Ich werde Ihnen gleich die Definition dafür geben. Und Beschleunigung in allen drei von mir diagnostizierten Formen kommt überall vor. Ja, die Veränderung der Zeitstrukturen ist ein Grundmerkmal, die hält im Prinzip an seit dem 18. Jahrhundert. Die war um 1950 nicht viel anders als um 1900 oder um 2015. Und die Grundidee ist, ich zeige es Ihnen hier, ist, dass man Moderne definieren kann, ohne große normative Vorgaben zu machen, also irgendwie zu sagen, ja, Moderne ist irgendwie vernunftorientiert oder demokratisch oder rational oder so. Das sind alles Wertannahmen, die dann in ethnozentrische Positionen führen oder zu einem Streit um Werte. Aber Sie können es ganz nüchtern soziologisch definieren, dann ist eine moderne Gesellschaft eine solche, die sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag. Das heißt, moderne Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die strukturell auf Wachstum, Beschleunigung und Innovationsverdichtung, also Innovationssteigerung, angewiesen ist, um sich zu erhalten und zu reproduzieren. Ich weiß nicht, ob Ihnen das kompliziert klingt, aber die Grundidee ist ziemlich einfach. Und Sie können sie insbesondere in der Wachstumsdiskussion sehen. Abgesehen davon, dass es in den Feuilletons viel Wachstumskritik gibt, gibt es auf der Ebene der Politik und der Wirtschaft eigentlich keine Diskussion. Wir brauchen Wachstum. Die Frage ist, wenn Sie sich den EZB-Diskurs zum Beispiel im Moment angucken, wie kriegen wir die Wachstumsmaschine wieder in Gang? Und das Erstaunliche ist jetzt, das Besondere an unserer Situation. Nicht, dass wir wachsen wollen. Ich glaube, das gab es vielleicht zu allen Zeiten, dass Kulturen oder Völker oder wer immer es gewesen sein mag, Gemeinschaften gesagt haben, wir brauchen mehr Nahrungsmittel, mehr Fische, mehr Hütten. Aber der Witz ist, dass der Wachstumszwang nicht begründet wird durch eine spezifische Knappheit. Die EZB sagt nicht, wir brauchen mehr Kleider oder mehr Nahrung oder mehr Autos, sondern einfach blind, wir müssen wachsen. Und warum? Weil wir sonst in die Krise stürzen. Wir können uns nicht erhalten ohne Steigerung oder sagen wir zunächst mal ohne Wachstum. Ja, wenn das Wirtschaftswachstum wirklich auf Null fährt, systematisch in der Eurozone, dann kriegen wir wirklich eine Krise, die eigentlich eine umfassende Krise ist. Zunächst mal verlieren wir Jobs, dann schließen Firmen, dann sinken die Staatseinnahmen, weil sozusagen Produktion und Konsumption zurückgehen, aber die Staatsausgaben steigen, weil Arbeitslosigkeit, soziale Not und Armut steigen und weil man das Wachstum wieder in Gang kriegen will. Dann kriegen wir eine Staatsschuldenkrise mit dem Ergebnis einer politischen Delegitimation, wie man es zum Beispiel in Griechenland beobachten kann. Also was Sie daran sehen ist, wir müssen wachsen, sonst können wir nicht bleiben, wie wir sind. Und ich bin mir immer im Unklaren darüber, ist das jetzt eigentlich banal oder ist das interessant? Durch was kriegen wir Wachstum? Vor allen Dingen durch Innovationen. Ja. Ohne Innovationsleistungen kann die Wirtschaft nicht wachsen, weil sie die Produktivität steigert. Das heißt, man kann mit weniger Leuten und effizienter Dinge produzieren. Wenn Sie also den Status quo erhalten müssen, müssen Sie sich was Neues einfallen lassen. Und Produktivitätssteigerung geht immer auch mit Beschleunigung einher. Und das heißt, und das ist für mich wirklich das Grundmerkmal moderner Gesellschaften. Egal, wie schnell wir dieses Jahr sind, egal, wie innovativ wir dieses Jahr sind und egal, wie stark unsere Wirtschaft in diesem Jahr ist, nächstes Jahr muss eine Schippe drauf. Und übernächstes Jahr muss nochmal eine Schippe drauf gegenüber dem, was wir nächstes Jahr haben werden. Wir müssen notwendig jedes Jahr ein bisschen zulegen, damit wir so bleiben können, wie wir sind, zur Status Quo-Erhaltung. Und das ist ein überaus spezifisches Merkmal. Das gab es in der Form, glaube ich, nie in anderen Kulturen oder Gesellschaften. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, ich behaupte nicht, die moderne Gesellschaft ist die einzige, die wächst oder beschleunigt oder innoviert, sondern ich behaupte, die moderne Gesellschaft ist die einzige, die notwendig wachsen muss, damit sie so bleiben kann, wie sie ist. Ja, also nicht, um irgendwas zu verändern, müssen wir wachsen und beschleunigen, sondern um den Status quo aufrechtzuerhalten. Jetzt können Sie fragen, was meint er denn mit Status quo? Ja. Ich meine damit eigentlich die Grundmechanismen sozialer Produktion und Verteilung. Ich meine die Basisinstitutionen dieser Gesellschaft. Damit Markt funktioniert, damit Demokratie funktioniert, sogar damit unsere Wissenschaft, unsere Kunstsystem, unser Rechtssystem funktionieren. Dafür muss jedes Jahr eine Schippe dazu zugelegt werden. Und auch, dass die sozioökonomische Verteilungsstruktur aufrechterhalten bleibt. Also, dass die soziologische Grundstruktur dieser Gesellschaft erhalten bleibt, erfordert jedes Jahr eine Schippe drauf. Wie schaffen wir das? Da haben wir haben in Jena ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Kolleg, in dem, da gibt es drei verantwortliche Sprecher, das sind meine Kollegen Klaus Dörre, Stefan Lessenich und ich selbst, aber es gibt auch viele Fellows aus allen möglichen Weltgegenden. Die Idee ist, das zu einem internationalen Zentrum zu machen. Wir laufen jetzt 4 Jahre und das hat auch ganz gut geklappt. Die sich mit der Frage, was sind eigentlich die Wachstumstreiber, warum genau braucht moderne Gesellschaft Wachstum, in welchen Gegenden brauchen wir sie, also in welchen strukturellen oder institutionellen Zusammenhängen und wie könnte eine Postwachstumsgesellschaft aussehen, wenn man da wirklich entkommen will. Und die Idee ist, dass man sieht, dieses Wachstum ist beschreibbar oder erfordert aus einer ökonomischen Perspektive das, was Klaus Dörre Landnahme nennt. Das heißt, Kapitalismen, da geht es um Wirtschaft, muss immer etwas einbeziehen, was vorher noch nicht einbezogen war. Zunächst mal hat man so zum Beispiel den Kolonialismus oder auch den Imperialismus erklärt. Der Kapitalismus muss sich permanent neue Weltgegenden als Rohstoffmärkte, aber vor allen Dingen auch als Absatzmärkte erschließen, um überleben zu können. Irgendwann war dieses Programm erschöpft oder weitgehend erschöpft. Dann gab es neue Formen von Landnahmen, neue Ressourcen, die einbezogen werden, aber auch neue Lebensprovinzen, ja, dass man Pflege kommodifiziert, also sozusagen als Teil der kapitalistischen auch Profitchancen erkennt, ist ein ganz aktueller Trend oder auch Formen der Bildung, Formen der Pflege. Es gibt sowas wie Rent-a-Friend-Agenturen oder Berührungsindustrien. Ja. Das heißt, es muss immer etwas einbezogen werden in den kapitalistischen Verwertungszusammenhang, was vorher noch nicht da war. Das muss nicht immer materiell sein. Also wenn es materielles Land wäre, wären wir damit irgendwann zu Ende. Aber es geht auch um sowas wie psychische Ressourcen, die mit einbezogen werden müssen oder soziale Zusammenhänge. Manche sagen zum Beispiel die Frauenerwerbstätigkeit, die in den letzten Jahrzehnten ja permanent gestiegen ist. Auch das ist eine Form des Einbeziehens in kapitalistische Verwertungszusammenhänge, was vorher noch nicht da war. Und wenn man das auch noch sich denkt, als jetzt ist die Frage, wenn man sagen würde, da muss immer etwas einbezogen werden, was vorher noch nicht da war, dann würde man sagen, irgendwann muss das zu Ende sein, weil alles drin ist. Aber ich glaube, dass man, und auch Klaus Dörrer würde sagen, das muss nicht unbedingt so sein, weil dabei auch immer wieder Land preisgegeben wird. Ja, etwas, was zerstört ist, zum Beispiel, wenn Sie sich Detroit angucken. Ja, das war früher ein Zentrum der Automobilindustrie im Herzen des Kapitalismus. Da gibt es heute viel preisgegebenes Land, buchstäblich. Ja, da gibt es Gebäude, da gibt es Stadtteile, da gibt es auch Menschen, die sind im Moment nicht mehr einbezogen in kapitalistische Zusammenhänge. Das ist praktisch preisgegebenes Land, manchmal auch zerstörtes Land, das man später aber wieder Land nehmen kann, sodass diese Landnahme, das Einbeziehen, etwas, was vorher nicht einbezogen war, ein Dauerprozess sein könnte. Mein Kollege Stefan Lessenich sagt, ja, wie schaffen wir denn das eigentlich, dass wir sozusagen jedes Jahr uns steigern? Das geht nur über das können Sie auch direkt zurückverfolgen zu dem, was Michel Foucault seit 200 Jahren schreibt, Disziplinierung, Normalisierung. Stefan Lessenich sagt, die Rolle des Staates, auch und insbesondere des Sozialstaates, des Wohlfahrtsstaates, ist eine aktivierende und ist zunehmend eine aktivierende. Da geht es immer darum, Ressourcen zu stimulieren, ja, weil die Wachstumsleistung muss irgendwie von uns Menschen erbracht werden. Also müssen wir irgendwie dazu gebracht werden, jedes Jahr ein bisschen mehr zu leisten als im vorhergehenden Jahr. Und wie macht man das? Mit Frühförderprogrammen, die mit dem Vorkindergarten anfangen oder vielleicht schon mit Englischbeschallung noch in der Schwangerschaft. Aber auch zum Beispiel im Moment, da sehen Sie wirklich beides. Sie sehen Landnahme und Aktivierung, zum Beispiel an der Altersgrenze im Moment. Das hieß mal Ruhestand. Wer 65 Jahre alt geworden ist, hat es verdient, eigentlich aus den sozialen Verwertungszusammenhängen insofern befreit zu werden, dass er nicht mehr notwendig seine Ressource einbringen muss ins Steigerungsspiel. Und die Alterspolitik der letzten Jahre sieht so aus zu sagen, nee, die rüstigen Alten, die aktiven Alten, das ist eine Ressource, die wir mit einbeziehen können. Das ist zweischneidig, das hat auch seine guten Seiten. Ich sage ja gar nicht, dass das schlecht ist, aber Sie sehen, die Politik, auch das Fordern und Fördern, Hartz IV, heißt, da liegen noch unerschlossene Ressourcen, die müssen wir irgendwie einbeziehen in dieses Spiel. Also was ich nur sagen will ist, die Steigerungsleistung fällt nicht vom Himmel, die muss von uns Menschen erbracht werden. Und die staatliche Politik zielt darauf ab, auch die Wohlfahrtspolitik, diese Ressourcen zu aktivieren, in Bewegung zu setzen, kreativ zu nutzen, innovativ zu nutzen. Und meine eigene These dazu ist, die Ausgangsthese ist ja schon seit langem, deshalb will ich mich heute gar nicht so allzu lange damit aufhalten, das hat eben auch diese Steigerungsorientierung, es ist ja nicht nur eine kulturelle Orientierung, es ist ein struktureller Zwang. Und dieser Steigerungszwang führt in der Zeitdimension zu einer ununterbrochenen Beschleunigung unseres Lebens. Ein Satz dazu muss ich jetzt gleich noch sagen. Aber erstmal will ich nochmal Modernisierung definieren. Sie sehen, wenn man Moderne so fasst, dann ist es ein Prozess. Es ist nicht so, dass irgendwie irgendwann die moderne Gesellschaft fertig ist und dann war es das, sondern diese Steigerung, dieser Zuwachs ist ein immer weiter voranschreitender Prozess, sodass Modernisierung vielleicht der bessere Begriff ist. Nicht einfach die Moderne ist irgendwann fertig, sondern wir haben es mit einem anhaltenden Prozess der Modernisierung zu tun und Modernisierung bedeutet das immer schnellere in Bewegung setzen der materiellen, sozialen und geistigen Welt. Das ist das, was ich als Eskalationstendenz oder Beschleunigungslogik der Moderne beschrieben habe. Übrigens finde ich das Bild ganz instruktiv, wenn man sich überlegt, wenn es Aliens gäbe, die genauso clever sind wie der NSA, die NSA, und die hätten da draußen Kameras installiert irgendwo im Weltall und die würden einfach auf die Erde gucken, ja, seit 300 oder 500 oder 1000 Jahren. Was würden die beobachten seit dem 18. Jahrhundert? Was? Autos? Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, sie würden wirklich eine Materie, sozusagen, sie würden eine Dynamisierung der Welt sehen. Ja? Da kommt immer mehr in Bewegung. Tatsächlich erstmal buchstäblich. Und da geht es nämlich nicht um Spitzengeschwindigkeiten. Ja? Stellen Sie sich die Aliens vor, die würden einfach sehen, meine Güte, das geht aber ganz schön ab da unten. Ja? Erst passiert natürlich ist erstmal Marco Polo oder so, einsame Wanderer, einsame Reisende, dann kommt da mal ein Schiff, das braucht irgendwie ein halbes Jahr, bis es in Amerika ist oder so, oder ein paar Jahre, bis es um die Welt ist, dann werden es schon mehr Schiffe, dann werden die Schiffe schneller, dann kommen Züge dazu, da kommen Autos hinzu, dann kommen Flugzeuge hinzu und da geht es ja auch sozusagen, es werden immer mehr Flugzeuge. Allein Brasilien hat gerade beschlossen, 800 Flughäfen zu bauen. Also stellen Sie sich vor, was die Aliens sehen, boah, immer mehr, 300.000 Menschen sind zu jeder Zeit in den USA, über den USA in der Luft und natürlich kommen die Güterströme hinzu, Aber wenn die clever sind, sehen die auch die Kapitalströme, die in Sekundenbruchteilen um die Welt gehen, die Bilder, die wir über die medial verbreiten. Ja, sie sehen, Modernisierung ist der Prozess des immer schnelleren Inbewegungssetzen der materiellen, sozialen und geistigen Welt. Und diese Umstellung, was ich als Kern der Moderne versuche zu interpretieren, nämlich, dass man den Status quo durch Steigerung erhält. Da habe ich jetzt schon gesagt, da spielt Kapitalismus eine große Rolle und das finde ich auch weiterhin richtig. Aber ich glaube, es ist eben nicht nur der Kapitalismus. Im Kapitalismus kann man wirklich die marxische Grundformel nehmen, GWG'. Das erste G steht für Geld, das zweite steht für Waren, die dabei produziert oder eingesetzt werden und das dritte steht für G', das heißt mehr Geld. Und das ist die Grundoperation kapitalistischen Wirtschaftens. Ich glaube, das kann man aus keiner Perspektive widerlegen und das finde ich ist auch per se erstmal nicht schlimm, das ist eher interessant, das hat uns auch den Wohlstand gebracht, aber die Idee ist, dass Wirtschaft nur in Gang kommt, nur erhalten bleibt, der wirtschaftliche Prozess funktioniert nur, wenn es das Versprechen auf mehr Geld gibt. Ja, niemand investiert in irgendwas, keiner eröffnet ein Geschäft. Ich meine, es wäre auch völlig unvernünftig und idiotisch, jedenfalls in diesem Wirtschaftssystem, aber niemand eröffnet einen Café, wenn er nicht die Hoffnung hat, dass ein bisschen mehr rauskommt, als er zuerst investiert hat. Ja, also dieses G-Strich, dieser Zuwachs ist eine notwendige Bedingung dafür, dass kapitalistisches Wirtschaften überhaupt funktioniert, sodass man zeigen kann, das war Max Webers Grundthese, da muss man nicht zu Marx gehen. Kapitalismus ist, der abendländische Kapitalismus, der okzidentale Kapitalismus ist dadurch gekennzeichnet, dass er nicht mehr den Bedarf deckt, dass er also sagt, was brauchen wir, das ist unser Bedarf, wir versuchen den herzustellen, sondern dass er auf das systematische Erwirtschaften eines Mehrwerts oder eben eines Profits ausgerichtet ist. Diese systematische Steigerungsorientierung ist ein wirtschaftliches Grundprinzip, an dem es, glaube ich, keinen Weg vorbei gibt. Aber was ich persönlich sehr interessant finde, ist zu sagen, ja, es ist eben nicht nur Kapitalismus. Ne? Wir streiten uns in der Soziologie auch anderswo, ob der Kapitalismus für alle anderen Steigerungsorientierungen ursächlich ist. Da bin ich durchaus skeptisch. Ich würde sagen, solange wir kapitalistisch wirtschaften, werden wir nicht aus der Steigerungsfalle herauskommen. Aber ob der Kapitalismus der Prime Mover ist, sozusagen das ursächliche Verursachungsprinzip, da bin ich eher skeptisch, das glaube ich gar nicht, weil wir das sehen das auch unabhängig davon in anderen Sinnprovinzen des Lebens oder gesellschaftlichen Zusammenhängen. Überlegen Sie kurz, wir sind in der Akademie der Wissenschaften, was wir für einen Begriff von Wissen haben im Vergleich zu anderen Kulturen. Meine Grundthese dabei ist, dass die moderne Kultur auch da sich auszeichnet, dass für uns Wissen nicht sowas wie ein Schatz ist, den man weitergeben muss und der vielleicht irgendwo offenbart ist in den Schriften oder den man von den weisen Alten lehrt oder vielleicht von den Schamanen oder so, die als über Geheimwissen verfügen. Viele Kulturen, ich würde sagen, die meisten Kulturen haben irgendwie sowas wie einen Wissensschatz und Hüter dieses Schatzes. Ja, man kann die Quelle des Wissens in den Offenbarungen sehen, in den Quellen oder in den weisen alten Männern meistens, manchmal auch in den weisen alten Frauen. Aber häufig wird es kulturell haben wir es halt häufig mit Patriarchaten zu tun. Aber in aller Regel ist Wissen etwas, was bewahrt und weitergegeben werden muss. Und die Moderne hat als Grundbegriff gar nicht das Wissen, sondern die Wissenschaft. Und Sie hören in diesem Schaft schon das Prinzip dynamischer Stabilisierung. Ja, es geht darum, permanent neues Wissen zu schaffen. Auch da kann man gut mit Max Weber argumentieren, der sagt, die moderne Wissenschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass sie immer schon das Wissen, das vorhanden ist, überbieten will und auch überbietet, in einen Fortschrittshorizont gestellt ist, der sagt, neues Wissen schaffen, neue Antworten finden. Ich glaube übrigens sieht man da noch einen Unterschied zwischen in der mittleren Phase der Moderne, was man organisierte Moderne oder ich nenne es klassische Moderne, was man so bezeichnen kann, und unsere heutigen Spätmoderne, weil lange Zeit war die Idee, ja, Wissenschaft bedeutet Voranschreiten, aber ein Voranschreiten zur Wahrheit, mehr zu immer vollkommenerem Wissen. Und da würde ich sagen, das war ja noch okay als kulturelle Orientierung, aber wenn Sie heute junge Menschen fragen, junge Wissenschaftler, was bedeutet für Sie Wissenschaft, da werden die nicht sagen, ja, zur Wahrheit voranzuschreiten, ja, zu immer besseren Erkenntnissen zu kommen, sondern die werden einfach sagen, naja, neue Fragen stellen, neue Modelle entwerfen, neue Projekte einwerben, neue Debatten auslösen und dann eine nach der anderen. Das führt zu einer Art von leeren Progression. Ja, Wissenschaft ist nicht mehr ein Fortschrittsunternehmen, jedenfalls in den sozialen Geisteswissenschaften, sondern die Idee dynamischer Stabilisierung. Dadurch, dass man neue Fragen aufwirft, neue Perspektiven eröffnet, hält man das System in Gang. Und das Gleiche sieht man auch übrigens in Politik und Recht. Ich finde schon die Umstellung natürlich von einem monarchischen Prinzip auf ein demokratisches hat so einen Moment dynamischer Stabilisierung, weil die Demokratie sich nur durch immer wieder Neuwählen, durch neue Programme und neue Wahlen und neue Bestätigungen erhält. Wohingegen ein Monarch ja als Einzelperson eigentlich ein für alle Mal installiert ist und natürlich auch an dem System sich gar nichts ändern, wenn etwa der Erste durch etwa den Zweiten ersetzt wird. Ja, da haben sie im Prinzip eine statische Form, die sich nur unter Druck von außen ändert. Und das Gleiche ist, das Gleiche, was ich über die Wissenschaft gesagt habe, findet man meiner Ansicht nach auch in unserer Auffassung vom Recht. Auch da sieht man, für viele vor- oder außermoderne Kulturen gibt es natürlich eine Vorstellung von Gesetz, auch von Recht, wenn sie so wollen. Und die Idee ist, das sind die ehernen Gesetze oder die heiligen Gesetze, auch da sehr oft die überlieferten Gesetze, Gebote oder sonst etwas, was eingehalten werden muss, sodass auch die Gesetze als sowas wie ein Schatz daherkommen. Daneben gibt es eine andere Orientierung, bei Plato findet man die zum Beispiel. Da geht es darum, die besten Gesetze zu finden. Da ist Gesetzgebung in gewisser Weise noch dynamisch, aber nur in der Hinsicht, dass wir ein für alle Mal die richtigen Gesetze für die Gesellschaft finden müssen. In unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert ist, oder natürlich auch schon im 20. Jahrhundert in der modernen Gesellschaft, ist Gesetzgebung ein Dauerprozess geworden. Die Legislative tagt ununterbrochen oder vielmehr schon mit Unterbrechungen, aber immer wieder neu. Gesetzgebung ist eine Daueraufgabe. Viele Juristen beschweren sich darüber, dass die heutigen Gesetze schlampig formuliert seien und dann sagen die Gesetzgeber, die Politiker, die sie formulieren oder vorformulieren, ja, es hat keinen Sinn, da jetzt wahnsinnig viel Zeit zu investieren, weil wir die Gesetze sowieso wieder neu machen müssen nach einem halben Jahr oder nach zwei oder nach drei Jahren. So dass Sie sehen, Gesetzgebung, da geht es weder um die heiligen Gesetze oder die ehrenen oder die ehrwürdigen, noch um die besten Gesetze, sondern es ist eben eine Daueraufgabe, das ist dynamische Stabilisierung. Und schließlich, dann bin ich auch fertig damit, in der Kunst sieht es nicht anders aus. Als künstlerische Leistung honorieren wir nicht irgendeine mimetische Leistung, wie wir sehr, sehr viel finden würden in vormodernen Formen der Kunst, dass jemand die Natur gut nachahmt oder ein Formgesetz oder eine Tradition oder alte Meister am vollkommensten imitiert oder nachahmt oder reproduziert, sondern als künstlerische Leistung gilt uns die Innovativität und das Überbieten des Dagewesenen. Auch im Kunstbetrieb sieht man das. Dann immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie können die ganze Geschichte der abendländischen Musik zum Beispiel von Telemann bis, das geht ungefähr gut, bis Schönberg oder so. Ja, da werden sozusagen progressiv Formelemente überboten, Überbietung oder Steigerung im Sinne von Erweiterung des Formbestandes. Das wird zu einem Grundprinzip moderner Kunst. Originalität und Innovativität gelten uns als Grundprinzipien. Was ich also sagen will, die These ist hier die Steigerungsorientierung, das Überbieten des Dagewesenen als notwendiges Reproduktionsprinzip sozialer Sphären scheint mir ein Grundmoment der Moderne zu sein. Und das führt nicht einfach zu linearem Wachstum übrigens, sondern zu einer richtigen Eskalationstendenz. Ja, sieht man beim Wirtschaftswachstum ganz gut. Wenn Sie 2% Wachstum haben, kriegen Sie im Gesamtoutput, im quantitativen materiellen Output, nicht so eine langsam ansteigende Kurve, sondern eine exponentielle Steigerungskurve. Weil es ja immer 2% auf das schon größere Produkt des Vorjahres sind. Sodass die Wirtschaftsleistung, ich glaube im Jahr 2007 oder 2008, als eigentlich die Wirtschaft in Deutschland schon kränkelte oder die Weltwirtschaft schon kränkelte und kriselte, da hatten wir keine hohe Zuwachsrate, aber das Gesamtprodukt oder der Zuwachs war genauso hoch wie das Gesamtprodukt des Deutschen Kaiserreichs von 1870 oder 71. Ja, da sehen Sie, was für eine gewaltige Steigerungsleistung irgendwann nötig ist, um auch nur 0,5% oder 1% Wachstum zu erreichen. Gut, also habe ich jetzt diese Folie hier zweimal? Habe ich zweimal. Gut. Also die These ist daraus, aus dieser Eskalationslogik, daraus, das ist natürlich der Kern dessen, was ich Ihnen sagen will, wo Sie sich für Zeit interessieren, daraus erwächst das Zeitproblem der modernen Gesellschaft. Und es hilft jetzt nicht zu sagen, wir müssen ein bisschen zeitachtsamer sein. Ja, wir machen irgendwie ein Zeitkonto oder ein Zeitgesetz. Ich glaube, ich bin ein Dauerärgernis für die Politiker, weil die immer sagen, lass uns Zeitpolitik machen, irgendwelche spezifischen Zeitprogramme. Und dann sage ich halt immer, ja, aber das geht nicht so einfach. Ja, das Grundproblem ist diese Steigerungslogik. Und warum ist dieses Grundproblem für die Zeit? Im Prinzip lautet die Kernthese ganz einfach, weil die Zeit sich eben nicht steigern lässt. Sie können Zeit per se nicht vermehren. Sie ist der einzige Faktor in diesem Steigerungsspiel, in diesem umfassenden Steigerungsspiel der Moderne, das sich nicht vermehren lässt. Wir haben 24 Stunden am Tag, Punkt. Ja, daraus können Sie keine 25 machen und auch keine 26. Und wir haben 365 Tage im Jahr und nicht 370. Mehr. Da lässt sich gar nichts steigern. Da lässt sich noch nicht mal groß was innovieren. Die Zeit per se lässt sich nicht vermehren. Jetzt können Sie sagen, ja, aber die Lebenszeit steigt doch. Das stimmt, ja, in unseren Gesellschaften steigt die Lebenszeit, aber eigentlich auf eine Art und Weise, die komplett dysfunktional ist für diese Steigerungslogik, ja, weil eigentlich das, ja, das selber ein Problem aufwirft für diese Gesellschaft, weil die Restlaufzeit am Ende des Lebens aus dieser Systemperspektive betrachtet eben immer länger wird und eigentlich zu einem Problem vorne wird. Man sieht vorne, also zu Beginn des Lebens, sieht man eine gewaltige Stauchbewegung. Ja, Sie sollten mit der Förderung nicht erst bei der Geburt anfangen, sondern schon vorher. Englisch auf dem Bauch, ein bisschen Unterwassergymnastik mit Bach beschallen soll auch gut sein. Ja, richtig relaxed sein, gut überlegen, mit was Sie sich ernähren, damit das Kind schon mit den richtigen Vitaminen befördert wird. Sprich, die Steigerungsleistung beginnt schon vor der Geburt und kaum ist das Ding auf der Welt, ist die größte Sorge. Es könnte irgendwie zurückgeblieben sein, wäre eine Katastrophe, sagen die Ärzte, sagen natürlich auch hier alle Arten von Eltern. Das heißt, früh einschulen, übrigens auch früh ausschulen, lieber G8 statt G9. Dann haben wir die Unis gerade reformiert. Bis zum ersten Studienabschluss soll es nicht mehr 10 oder 12 Semester gehen, sondern nur 6 mit dem Bachelor. Die sollen schneller promovieren und so weiter. Also vorne gibt es eine massive Stauchung. Und die Tatsache, dass hinten das Leben länger geht, ist erstmal gar nicht funktional, sondern eher dysfunktional. Da kann man ganz lange drüber reden, was es genau bedeutet. Aber die Grundidee ist, die Zeit, die wir im täglichen oder im jährlichen Kontext haben, die lässt sich nicht steigern und das ist so ungefähr die einzige Ressource, die wir nicht vermehren können. Also was da oben steht, ist mir ganz wichtig, nämlich man kann Güter vermehren, wir haben die gewaltig vermehrt. Also wir produzieren und konsumieren und distribuieren viel mehr Dinge, als die Menschen noch vor 100 Jahren getan haben. Es gibt eine Schätzung oder der Versuch eines empirischen Nachweises, dass um 1900 der durchschnittliche mitteleuropäische Haushalt etwa 400 Objekte umfasste. Da standen 400 Dinge rum. Und bei uns heute stehen ungefähr 10.000. Da sehen Sie Eskalationslogik. Also wir produzieren viel mehr, wir konsumieren viel mehr, wir wechseln die auch schneller aus und wir steigern die Zahl der Kontakte. Die Zahl der Menschen, mit denen Sie in irgendeiner Form in Kontakt stehen, die Sie mental repräsentiert haben müssen, ist gewaltig gestiegen. Der amerikanische Sozialpsychologe Kenneth Gergen hat ausgerechnet, dass der Pendler, der aus einer amerikanischen Vorstadt zum Beispiel Connecticut nach New York pendelt, um da zu arbeiten, braucht eine Stunde etwa. Und Kenneth Gergen sagt, der begegnet auf seinem Weg von der Arbeit und zur Arbeit mehr Menschen als der mittelalterliche Mensch in seinem ganzen Leben. Ja, also damit sind nicht nur die Leute berücksichtigt, die er in der U-Bahn oder in den Bahnhöfen trifft, sondern die, von denen er in der Zeitung liest, von denen er im Radio hört, die er gleichzeitig auf Facebook oder Twitter oder sonst wo kontaktiert. Wir haben viel mehr Kontakte, wir haben viel mehr Güter und wir haben zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens viel mehr Optionen. Sie können jederzeit 1000 Dinge tun. Sie können zu einem Vortrag heute an der Akademie gehen, aber auch in ganz viele Kinos, in ganz viele Theater, in Konzertsäle, in Kneipen, sich mit Freunden verabreden. Die Optionsvielfalt können Sie gewaltig steigern. Und mit den modernen Smartphone-Technologien bedeutet es eigentlich, Sie haben die ganze Welt in der Hosentasche. Ist irgendwie schon toll. Also das steigert die Optionsvielfalt gewaltig. Sie können fast alle kontaktieren, mit die Sie überhaupt kennen. Sie können sich alle Infos besorgen, über die Sie nur nachdenken können. Ich kann mir fast alle Filme angucken, die jemals gedreht wurden, fast alle Musikstücke, die jemals aufgenommen würden, anhören. Wir haben Optionen gesteigert, wir haben Güter gesteigert, wir haben Menschen gesteigert, also Kontakte gesteigert. Was wir nicht steigern können, ist die Zeit. Und was passiert dann? Wir versuchen sie zu verdichten. Wir müssen in den 24 Stunden des Tages oder in den 365 Tagen des Jahres jetzt mit viel mehr Gütern, Menschen und Optionen umgehen als zuvor. Irgendwie müssen wir ja die 10.000 Güter und die vielen Menschen und die vielen Optionen unterbringen in unserem kognitiven Horizont, in unserem Handeln. Wir reagieren darauf, indem wir Zeit nicht vermehren, das geht nicht, aber verdichten, mehr hineinstopfen in eine Stunde, in den Tag, in ein Jahr. Und das Konkurrenzprinzip ist übrigens der Motor, mittels dessen wir das nicht als Option haben, weil Sie sonst auf die Idee kommen und mir wahrscheinlich nachher auch sagen, hat doch jeder selber in der Hand. Ich muss ja nicht 10.000 Leute kontaktieren oder 10.000 Güter nutzen. Völlig richtig, aber die Frage ist also sozusagen, wo kommt der verzweifelte Versuch her, auch tatsächlich in Ihren Handlungsorientierungen, in Ihrer Lebensorientierung diese Steigerungsbewegung mit zu vollziehen? Und meine Antwort darauf lautet, es gibt erstens die Angst, abgehängt zu werden in einer Welt, die sich immer schneller bewegt, die diese Steigerungsleistung auch erfordert, weil für Sie gilt das Gleiche wie für die moderne Gesellschaft als Ganzes. Wenn Sie sich nicht steigern, dann bleiben Sie nicht stehen, wo Sie sind, sondern dann rutschen Sie zurück. Ja, also ohne Steigerung und Innovation, das sehen Sie ganz leicht. Ja, die Kleider, die heute topmodern sind, sind nächstes Jahr eben schon ein bisschen veraltet. Und ich meine, mein Lieblingsbeispiel sind dafür moderne Technologien. Ich versuche immer, oder ich habe versucht, als ich noch naiv war, mir den neuesten und besten Computer zu kaufen und die neueste Software drauf, weil ich dachte, dann habe ich mal ein Jahr oder 3 Jahre Ruhe. Aber es geht keine 24 Stunden, dann kriegen Sie die Meldung, Ihr Virenschutz ist nicht mehr up-to-date, Ihr Adobe Reader ist nicht mehr up-to-date. Das heißt, stehen bleiben bedeutet in allen Lebensbereichen immer schon zurückfallen. So, was hat das für eine Konsequenz? Das war das erste Prinzip, warum wir die Steigerungslogik mitverziehen. Das zweite ist eine, das ist mir ganz wichtig, dass ich glaube, wir haben natürlich auch unsere Vorstellung vom guten Leben dieser Steigerungslogik angepasst. Wir glauben nämlich, dass unser Leben besser wird, wenn wir mehr Welt in Reichweite bringen. Ja, wenn wir mehr Welt verfügbar haben. Das finde ich ganz wichtig, weil nämlich sonst sieht es so aus, als seien wir als Subjekte, als Menschen, ja nur die armen Opfer dieser Steigerungslogik, die wir nie gewollt haben, hat uns ja keiner gefragt. Und das sind wir natürlich nicht. Wir sind auch die Täter, wenn Sie so wollen. Und die Frage ist also, ich glaube, so ein System könnte nie so lange stabil sein, wenn die Menschen es nicht auch innerlich eigentlich bejahen würden. Und ich habe mich immer gefragt, eigentlich ganz viel meiner Tätigkeit über Jahre hinweg war die Frage, wieso, also ich verstehe, dass das ein Systemzwang ist. Kapitalismus und so kann nicht ohne Steigerung. Aber wieso vollziehe ich das mit? Geht doch keiner in den Laden und kauft sich was, weil er sagt, ich muss Wirtschaftswachstum im Gang halten. Also wie machen wir oder warum machen wir das? Und ich glaube, die Lösung ist gar nicht so schwer. Wir implizit und auch vielleicht mit guten strukturellen Gründen glauben wir, dass das Leben besser wird, wenn wir mehr Welt verfügbar haben. Was meine ich damit? Warum halten vielleicht nicht alle, aber die allermeisten von Ihnen Geld für relativ attraktiv? Selbst wenn Sie sagen, Geld macht nicht glücklich, weiß jeder, klar. Aber wenn es dann wirklich ums Geld geht, ums Einkommen oder so, dann sind die alle plötzlich doch empfindlich. Und warum ist es so? Das ist deshalb so, warum ist viel Geld haben attraktiv, ist doch eigentlich logisch, weil es mir Welt in Reichweite bringt. Wenn ich reich bin, kann ich morgen nach Jakarta fliegen oder wo immer ich hin will, nach Melbourne oder so. Ich kann mir auch eine Yacht kaufen. Ich kann vielleicht sogar mit einer Rakete bis zum Mond fliegen oder in der Tiefsee tauchen oder in den Bergen Skifahren gehen. Geld bringt mir Welt in Reichweite. Ich kann ein Haus bauen, ich weiß nicht, ob ich Pavarotti noch hören kann, ich glaube, der singt nicht mehr, aber alle möglichen Künstler mir sozusagen aneignen. Geld bringt Welt in Reichweite, macht sie erreichbar, verfügbar. Und das gilt für ganz viele andere Dinge auch. Warum ist es übrigens in allen Weltgegenden eigentlich so, dass Städte attraktiver erscheinen als ländliche Gegend? Auch in Deutschland, wenn Sie junge Leute fragen, ich will unbedingt in der Stadt wohnen, warum eigentlich? Ja, da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Da kann ich abends mal ins Kino gehen oder ins Theater oder in die Kneipe oder in den Zoo oder sonst wohin. Was heißt das? Da habe ich viel mehr Welt in Reichweite. Ich habe sie verfügbar. Ich kann sie ohne großen Aufwand erreichbar machen. Oder wenn Sie ein Kind haben, ein Enkel vielleicht oder ein Neffe, der sagt, du, ich will Gärtner werden, brauche ich kein Abi. Was sagen Sie zu dem? Mach trotzdem Abi. Warum? Da hast du später viel mehr Möglichkeiten. Ja, da hast du ganz andere Berufe, andere Horizonte in Reichweite verfügbar. Und mein letztes Beispiel, warum, egal wie lange Sie Widerstand leisten, irgendwann haben Sie doch ein Smartphone, was ist daran attraktiv? Es bringt Welt in Reichweite. Ja, wenn ich will, wenn ich es mal brauche, kann ich jetzt, was weiß ich, meine Familie anrufen oder meine Kollegen kontaktieren oder mir Informationen besorgen. Also ich glaube, Welt in Reichweite bringen ist so eine Art von kultureller Grundorientierung, die Steigerung attraktiv macht, weil die ganze Steigerungslogik, Wissen, Produktion, wirtschaftliche Steigerungslogik, technische Steigerungslogik bedeutet, mehr Welt verfügbar zu machen. Gut, das ist die Eskalationslogik moderner Gesellschaften. Sie hat, weil wir Zeit nicht steigern können dabei, verdichten wir sie. Und das führt in unserer Zeitwahrnehmung zu zwei Konsequenzen. Das eine ist, man hat das Gefühl, die Zeit vergeht immer schneller. Das wird seit dem 18. Jahrhundert ständig beklagt. Die Jahre laufen dahin. Das ist zwar auch ein Alterseffekt, aber ich glaube, man kann zeigen, es ist nicht nur einer. Und vor allen Dingen, Zeit scheint immer knapper zu werden. Weil genau genommen kann man sagen, nichts, was wir tun, ist es mehr wert im Vergleich zu allem anderen, was wir tun könnten oder tun müssten. Ja, so dass Menschen immer das Gefühl haben, es dauert schon zu lange, ja, oder sie sind ohnehin schon zu spät dran. Stefan Linder hat schon in den 70er Jahren daraus das sogenannte Linder-Axiom abgeleitet. Er hat gesagt, ich kann zeigen, dass sich Güterwohlstand, materieller Reichtum, wenn Sie so wollen, und Zeitwohlstand umgekehrt proportional zueinander verhalten. Ja, es gibt Kulturen oder Länder, können Sie von mir aus sagen, er hat es damals auch an Länderstudien gemacht, die sind materiell sehr reich und die leiden an einer Zeithungersnot. Je reicher sie sind, umso mehr. Und es gibt Länder, die sind echt arm, die leiden vielleicht an einer wirklichen Hungersnot. Aber Zeit ist dort bestimmt kein knappes Gut. Und es gilt auch für soziale Schichten, ja, für sozial disprivilegierte, vielleicht sogar abgehängte Menschen, die keine Arbeit haben. Die haben vielleicht Zeit im Überfluss, aber die leiden natürlich daran, dass sie abgehängt sind, nicht nur von den materiellen Gütern zu wesentlicher Hinsicht, sondern auch von allen anderen Dingen, die wir verteilen, zum Beispiel Status und Anerkennung und andere Dinge. Aber die Linder-Schlussfolgerung, vielleicht haben das auch schon Redner vor mir in dieser Vorlesungsreihe gesagt, das Axiom ist ganz einfach zu sagen, naja, je reicher wir werden materiell, je mehr Möglichkeiten wir haben, können Sie vielleicht auch sagen, ja, je besser das Steigerungsspiel funktioniert, umso knapper wird die Zeit und umgekehrt. Und die Schlussfolgerung daraus, die erstmal nahelegt, ist zu sagen, da müssen wir halt einen Balancepunkt finden. Ja? Ganz viel Zeit ohne jegliche materiellen Güter ist schlecht, aber immer mehr Güter ohne jegliche Zeit wäre auch schlecht. Gut. Das habe ich schon gesagt, Zeit ist die nicht vermehrbare Ressource. Das kann ich jetzt relativ kurz fassen. Also was ich bisher gezeigt habe, hoffentlich, ist erstens, Modernisierung bedeutet systematisch gezwungen zu sein, sich zu steigern, zu wachsen, zu beschleunigen, zu innovieren. Zweitens, in der Zeitdimension führt es notwendig zu einem sich immer weiter verschärfenden Problem, weil Zeit nicht vermehrbar ist, ja, sodass das Steigerungsspiel, je länger wir modernisieren, umso mehr zu einem als Beschleunigung wahrgenommen wird, weil wir eben immer mehr verdichten müssen. Und diese Beschleunigung, das ist die Grundthese meiner Beschleunigungsbücher, wenn Sie so wollen, die kann man jetzt in drei Dimensionen erfahren. Es gibt erstens Prozesse technischer Beschleunigung, wo immer wir es mit Beschleunigung oder Modernisierung zu tun haben. In Brasilien, wie in Japan, in China, wie in Indien, in Südafrika, wie in Russland, kann man Formen, die systematische Suche und Implementierung technischer Beschleunigung beobachten. Das heißt, das Transportwesen steigt in der Geschwindigkeit, die Kommunikationsprozesse, dass wir einander erreichen können, dass wir Nachrichten und Informationen austauschen können, steigt. Und übrigens auch die Produktion, das vergisst man häufig, also viele moderne Geschichten oder Erklärungen der Beschleunigung wundersamerweise sehen nicht, dass wir eigentlich Beschleunigungsgeschichte, die Beschleunigung der Produktion ist. Die industrielle Revolution, hat schon Louis Mumford gesagt, war ja eigentlich nicht getrieben von der Sehnsucht nach Neuem, sondern von der Sehnsucht nach Beschleunigung. Dampfmaschinen und andere Technologien haben es uns erlaubt, viel, viel schneller zu produzieren als vorher. Und das Gleiche gilt für die digitale Revolution unserer Zeit. Die Beschleunigung ist sozusagen der treibende Faktor auch der Produktionsrevolution. Oder umgekehrt formuliert, technische Beschleunigung bedeutet Beschleunigung von Kommunikationsprozessen, Transport- und Produktionsprozessen. Aber es ist nicht alles. Wenn zum Beispiel schon Goethe den veloziferischen Charakter seiner Zeit beklagt, da bringt er Velocitas die Geschwindigkeit und Luzifer den Teufel zusammen, dann meint er gar nicht die technische Beschleunigung. Bei Wilhelm Meister gibt es Anspielungen, dass ihn das heranwälzende Maschinenwesen beängstigt. Aber im Prinzip meint er eher die permanente Veränderung, dass wir nichts reif werden lassen, sagt er, dass sozusagen unsere Welt sich in immer rascherer Folge ändert, dass sie nicht so bleibt, wie sie ist. Und dieses die Welt können Sie in fast alle Dimensionen übersetzen. Ja, also zum Beispiel das Café in der Ecke in Ihrer Straße, ja, hat eine kürzere Lebensdauer, weil da inzwischen kein Café mehr ist, sondern Starbucks oder eine Tankstelle oder sonst etwas. Oder die Modekollektionen ändern sich schneller. Es gibt jetzt nicht mehr die Mode der 20er Jahre oder der 30er Jahre, sondern die Mode vom letzten Jahr. Es gibt inzwischen sogar tatsächlich Geschäfte in Paris zum Beispiel, die ihre Kollektion wöchentlich wechseln. Und Läden, die gar nicht auf Dauer aufmachen, sondern die sagen, wir sind für 3 Wochen in eurer Stadt oder in diesem Viertel, danach gehen wir wieder woanders hin. Das wäre ein Beispiel was Hermann Lübbe Gegenwartsschrumpfung nennt. Das heißt, die Stabilität der Welt oder die Stabilität der Hintergrundbedingungen ihres Handelns wird geringer. Das heißt, die Zeiträume, in denen die Hintergrundbedingungen des Handelns stabil sind, werden kürzer. Sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Dinge morgen oder in einem Jahr noch so sind, wie sie im Moment sind. Das kann man als Beschleunigung des Wandels bezeichnen. Die Veränderungsraten selber steigen, manchmal mit katastrophalen Konsequenzen. Übrigens finde ich unser Umgang mit Technik an der Stelle wirklich interessant. Wir wechseln die technischen Geräte inzwischen so schnell, selbst auch ältere Menschen übrigens, weil oft haben sie es gar nicht in der Hand, der Enkel oder der Sohn oder sonst jemand bringt was Neues mit, neuen Radiowecker, neuer Fernseher. Und sie sagen, und das sagen nicht nur die Älteren, das sagen auch die Jungen, das ist ein ganz tolles Gerät, ich kenne es nur noch nicht so genau. Ich kenne höchstens 1% der Möglichkeiten, die es hat. Meistens blinkt die Uhr ein halbes Jahr oder ein Jahr lang 000, weil nie jemand sich die Zeit genommen hat, rauszufinden, wie man sie richtig einstellt. Und dann schmeißen sie das Ding sowieso weg. So, dass ich eigentlich finde, Beschleunigung des sozialen Wandels macht uns immer wieder zu kulturellen Analphabeten. Das ist wirklich interessant, weil die zum Beispiel PowerPoint, ich benutze hier PowerPoint, da ändern sie immer mal wieder die Version. Das ist jetzt irgendwie die 10. Version oder so. Und Sie werden es nicht glauben. Ich kann diese Titelzeile hier, die habe ich in gewisser Weise gefälscht. Weil ich habe eine Folie genommen, ich habe den Vortrag komplett neu gemacht, aber ich habe gelegentlich Folien verwendet von anderen Vorträgen, die ich dann umschreibe oder so. Und die Titelzeile von diesen alten Vorträgen kriege ich nicht mehr weg. Nichts zu machen. Und da habe ich gedacht, das liegt nur an meiner Blödheit. Inzwischen habe ich den dritten PowerPoint-Experten gefragt, sie schaffen es auch nicht. Also was ich sagen will ist, man steht immer wieder wie der Ochs am Berg. Man muss immer wieder von vorne anfangen zu wissen, wie das Ding eigentlich funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel in der Hinsicht ist, wenn Sie was aufnehmen wollen, also eine Rundfunksendung, vielleicht wollen Sie ja gerade diese Sendung aufnehmen, falls die in Deutschlandradio gesendet wird, da wussten Sie vor ein paar Jahren, wie das geht. Man schiebt eine Kassette in den Radiorekorder und drückt die beiden Knöpfe, Start und Rekord, super. Ja, machen Sie es heute mal. Ich möchte nicht wissen, wer von Ihnen das kann. Und wissen Sie, die Geräte, die Sie zu Hause stehen haben, die können das viel besser und viel cooler. Sie könnten heute schon programmieren, ohne zu wissen, wann es kommt. Irgendwie geht's, aber leider weiß keiner, wie es geht. Es weiß so gut wie keiner. Oder Sie wissen sogar, wie es geht, aber dummerweise haben Sie nicht das richtige Kabel und das eine System passt gerade nicht aufs andere System. Gut, ich habe jetzt mich ausgetobt. Systematisch heißt es hier nur. Die Hintergrundbedingungen unseres Handelns ändern sich in immer rascherer Folgen, was teilweise auch dysfunktionale Konsequenzen hat. Schön ist übrigens zu beobachten, auf welche Weise wir versuchen, trotzdem Wissen zu bewahren und festzustellen. Ja? Im 18. Jahrhundert ungefähr dieser Dynamisierungsprozess begann, entstand die Idee der Enzyklopädisten, das Weltwissen doch einmal festzuhalten, dass das mal feststeht. Die haben dann eine Enzyklopädie versucht zu schreiben. Dann hat aber ihnen bald gedämmert und uns, die ist ein bisschen blöd, weil die Welt ändert sich ganz schön schnell. Dann kam die Notwendigkeit auf, sowas wie Tageszeitungen zu machen. Ja. Die Tageszeitung informiert sie darüber, was sich seit gestern verändert hat oder seit vorgestern. Ja. Der Mantelteil informiert sie darüber, was sich in der politischen Welt seit vorgestern zugetragen hat. Der Sportteil gibt ihnen Kunde davon, was im Sport passiert ist. Der Kulturteil, was im Kultur passiert ist. Der Lokalteil, was sich lokal in Hamburg gerade ändert. Aber die Idee ist, die Welt bleibt nicht, wie sie ist, wir brauchen jeden Tag eine neue Zeitung. Und inzwischen wissen Sie, die Zeitungen sind in der Megakrise, weil keiner mehr bis zum nächsten Tag warten kann, was sich seit gestern zugetragen hat. Das kommt jetzt auf Live-Tickern oder Laufbändern die Nachrichten herein und wir haben mindestens das Gefühl, das Weltwissen ist so schnell geworden, dass wir es nicht stabil stellen können. Apropos, Zeit ist knapp, ich habe gar nicht geguckt, ein bisschen habe ich noch, oder? Ja, okay. Also zum Dritten führt das zu einer Beschleunigung des Lebenstempos. Menschen reagieren auf diese Situation mit dem Versuch, ihr Lebenstempo zu steigern. Das ist eigentlich in erster Linie eine Anpassungsbewegung. Ja. Abgesehen von dem positiven Attraktor, dass wir Weltreichweite vergrößern wollen, geht es hier darum, dass wir reagieren auf die Situation, dass sich die Welt wie rutschende Abhänge um uns herum immer schneller verändert. Also versuchen wir schneller zu laufen, damit wir unseren Platz halten können. Ich habe das vorhin schon gesagt, als Äquivalent zur strukturellen Veränderung. Wenn Sie Ihren Platz in der Weltordnung halten wollen, müssen Sie jedes Jahr ein bisschen schneller laufen. Und das machen Sie, indem Sie das Lebenstempo erhöhen. Das kann man durch eine Beschleunigung des Handelns erreichen. Wenn ich schneller rede, kann ich Ihnen viel mehr erzählen in der Stunde. Oder wenn Sie Fastfood benutzen statt langsames Kochen, können Sie schneller essen. Wenn Sie Speed-Dating machen, können Sie mehr Menschen, potenzielle Lebenspartner treffen in einer halben Stunde oder in einer Stunde, als wenn Sie Slow-Dating machen und so weiter. Man kann auch, es gibt sogar Drive-Thru-Funerals, das ist super. Beerdigung ist viel zu zeitaufwendig. Sie fahren mit dem Auto irgendwie es gibt Gemeinden in Nevada, die das wirklich ausprobiert haben. Da fährt man mit dem Auto an den Sarg und wirft eine Postkarte ein. Da kann man 5 Minuten kontemplieren und dann weiterfahren. Das wäre eine Beschleunigung des Trauerprozesses. Ob das funktioniert, dürfen Sie selber entscheiden. Gut, also wir können versuchen, schneller zu handeln. Wir versuchen aber auch, die Pausen und die Leerzeiten wegzulassen. Und wir versuchen, multitasken. Ja, telefonieren war bis vor wenigen Jahren eine Monotasking-Aktivität. Wer telefoniert hat, hat nicht nebenher was anderes gemacht. Und heute, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also mir geht es echt auch so, dass ich denke, also nur telefonieren, ein bisschen weniger. Man kann ein bisschen surfen. Man kann wenigstens Staub wischen oder Blumen gießen. Also wir versuchen mehr Dinge zu tun pro Tag, pro Jahr, indem wir mehrere Dinge gleichzeitig tun. So, was ist jetzt daran schlecht? Oder ist daran was schlecht? Also ich möchte Ihnen jetzt noch 3 Systemfehler vorführen und dann noch ganz kurz die Lösung. Und dann sind wir schon fertig. Also was ist daran ein Problem? Also ehrlich gesagt, ich glaube, da stand ein Grund, ich nenne das das Grundversprechen der Moderne am Anfang, der diesen Prozess plausibel gemacht hat, der auch den Kapitalismus plausibel macht. Übrigens bis von Adam Smith bis Ludwig Erhard wurde das auch immer so ausgedrückt. Dieses Wirtschaftssystem ist so effizient, es schafft einen so großen Reichtum, dass wir befreit werden vom ökonomischen Existenzkampf. Ja, dass wir nicht unsere ganzen Energien in die ökonomische und materielle Sphäre stecken müssen, sondern dass wir selbstbestimmt leben können. Nach philosophischen, nach ästhetischen, nach religiösen, nach ökologischen oder gerechtigkeitsorientierten Grundprinzipien. Kapitalismus ist ein so effizientes System, dass es uns die Freiheit gibt, selbstbestimmt leben zu können. Ja? Und die Realität ist aber genau das Gegenteil. Ja? Je länger das Steigerungsspiel läuft, umso weniger, also ich würde nicht sagen, dass es immer so war. Ich würde sagen, zum großen Teil stimmt das. Ja, wir brauchen gewisse materielle Sicherheit, auch eine materielle Auswahl, dass wir sozusagen Konsumenten sein können, ermöglicht uns natürlich autonome Bestimmung darüber, wie wir leben wollen. Aber allmählich und nach, so lautet meine These, saugt der Steigerungszwang diese ganzen Freiräume wieder auf. Menschen sagen heute nicht, ich arbeite, um selbstbestimmt zu leben. Es ist wirklich so, wenn Sie junge Menschen interviewen, sehen Sie das, die sagen, wie kann ich denn so leben, dass ich erfolgreich bin, ja, dass ich zu was bringe, dass ich aus mir was mache. Das heißt, das ganze Leben wird zu einer Ressource im Steigerungsspiel. Und ähnlich sieht es bei der Politik aus. Die Politik sagt doch nicht, unsere Wirtschaft ist so erfolgreich und in Deutschland ist sie spektakulär erfolgreich in den letzten Jahren, dass wir jetzt endlich ökologisch gerecht sonst wie gestalten können, sondern genau genommen, der Hauptdiskurs dreht sich um die Frage, wie müssen wir gestalten, damit wir das Steigerungsspiel aufrechterhalten, damit wir dass wir im Wettbewerb nicht abgehängt werden gegenüber den Taiwanesen, Koreanern, wer immer es sein mag, und dass wir als Standort attraktiv bleiben, dass wir innovationsfähig werden. Wir müssen die Bildung so organisieren, dass die Jugend innovativ bleibt. Wir müssen die Wachstumschancen erhalten. Wir brauchen mehr Wettbewerb, unsere Systeme effizienter zu machen. Da sehen Sie, die ganze politische Fantasie, die Energie, die Kreativität wird in die Aufrechterhaltung des Steigerungssystems gesteckt. Das ist auch notwendig, sonst geht es nicht. Je schneller das Ding schon ist oder je größer, umso schwieriger wird es, es weiter am Laufen zu halten. Sodass die These ist, das saugt allmählich individuell und kollektiv sämtliche Energien in dieses System wieder hinein. Wir brauchen sie, um die Wettbewerb am Laufen zu halten, sodass ich wirklich provokativ sagen würde, als Gesellschaftskritiker, Sie haben gefragt, stimmt das, was der Hoser sagt? Ich würde sagen, wie krank muss eine Gesellschaft sein, dass sie auf die Frage, wann ist die Wirtschaft eigentlich groß genug oder wann ist der Wettbewerb hart genug oder wann ist die Innovationsfähigkeit hoch genug oder wann sind wir schnell genug, eigentlich nur niemals antworten kann. Ja? Weil selbst in 100 Jahren, wenn das System noch besteht, müssen wir dann im 101. Jahr noch ein bisschen schneller sein als im 100. Jahr. Und das heißt, viel, viel schneller als wir jetzt sind. Und die Wirtschaftsvolumen muss noch viel, viel größer werden. Sonst bricht dieses Ding zusammen. Und jetzt wollen Sie mir sagen, das sei ein rationales System. Das ist vollständig bekloppt. Gut. So, aber um es ein bisschen genauer zu machen, wo sind die Probleme? Ich habe gesagt, Schnelligkeit ist nicht per se ein Problem, das würde ich auch sagen. Aber nicht alle Bereiche unseres Lebens sind gleichermaßen steigerungsdynamisierungsfähig. Und ich glaube deshalb, man kann sehen, das Schnelle setzt das Langsame systematisch unter Druck. Manchmal in einer Art und Weise, dass es an den Schnittstellen, da wo Schnelles und Langsames aufeinander trifft, zu großen Problemen, zu Pathologien, zu Fehlfunktionen oder Leidensentscheidungen kommt. Ich glaube, Sie können das auf alle Krisen der Gegenwart anwenden. Das ist irgendwie meine Lieblingsthese. Ich warte darauf, dass sie einer widerlegt, weil vielleicht ist sie auch falsch. Aber meine These ist, das, was uns beschäftigt, auch politisch beschäftigt, sind immer Desynchronisationsphänomene, zum Beispiel Finanzkrise. Was ist denn da eigentlich passiert? Ich würde sagen, da haben wir es mit der Desynchronisation zwischen den Finanzmärkten zu tun. Sie können nämlich Kapital und Investitionen in Sekundenbruchteilen tätigen, ja, und daraus auch Gewinne ziehen. Das machen ja inzwischen ganz viele computergesteuerte Algorithmen, die Geld automatisch verschieben. Ja. Damit können Sie durch das Ausnutzen von Mikrosekunden oder Vorteilen können Sie Profit machen. Das geht rasend schnell, aber wirkliche wirtschaftliche Produktion und auch Konsumtion ist zeitaufwendig. Ja. Also um wirklich Güter zu produzieren und darüber einen Profit zu machen, müssen Sie wahnsinnig langen Atem haben. Und die Finanzmärkte sind eigentlich zu schnell geworden für die Realwirtschaft. Und diese Desynchronisation, glaube ich, liegt in gewisser Hinsicht sogar am Kern der Finanzkrise. Also die Finanzmärkte sind mordsmäßig schnell, die Realproduktion und Konsumtion ist viel langsamer. Im Moment haben wir es mit Pegida und anderen Sachen zu tun, auch mit Front National, mit UKIP in England. Das kann man, glaube ich, politikwissenschaftlich kaum anders als Entfremdungskrisen diagnostizieren, wo ich sagen würde, das ist auch eine Desynchronisation. Demokratische Willensbildung und Entscheidungsfindung ist ein zeitaufwendiger Prozess. Und je komplexer Gesellschaften werden, je pluralistischer, umso länger geht es, bis Positionen formuliert sind, bis Argumente Gehör finden, bis ein Diskussionsprozess in Gang kommt und eine Konsensfindung gelingt. Und die Märkte, wenn Sie so wollen, geben der Politik diese Zeit nicht mehr. Eurokrise oder so verlangt schnelles Handeln, schnelle Antworten, auch die Logik der Medien. Da passiert irgendwas in Paris, 20 Minuten später müssen die Politiker eine Stellung dazu gefunden haben, ein Programm, eine Erklärung und sonst etwas. Sodass ich glaube, Demokratie ist zu langsam für den Rest der ökonomisch-technischen Welt und auch der kulturellen Entwicklung, sodass auch die Demokratiekrise eine Desynchronisationskrise ist. Das Schnelle, die Wirtschaft von mir aus, ist zu schnell für das Langsame, die Politik. Die wachsende soziale Ungleichheit kann man, glaube ich, so auch erklären. Ja, die Eliten, die Gewinner, weil sie wissen, auch das ist im Moment ja in der Diskussion, die Schere geht immer weiter auseinander zwischen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern oder zwischen den Reichen und den Armen. Und warum ist das so? Weil die an der Spitze sind sozusagen, die laufen so schnell sie können, die fangen an mit der Frühforderung schon vor der Geburt. Dann brauchen die benachteiligt sind, ja, bei denen sozusagen die eigentlich erst mit 7 oder 12 loslaufen könnten, die brauchen wirklich nicht mehr loszulaufen, weil sie die vorne nie einholen würden. Ja, ich glaube, die Geschwindigkeitsunterschiede erklären auch das Aufgehen der sozialen Schere. Und besonders eindrücklich, glaube ich, und besonders eindeutig ist es im Bereich der Ökologie. Die sogenannte Ökokrise ist eine Desynchronisation. Die Natur, die Zeitrhythmen, die Eigenzeiten der Natur sind andere als die Zeiten der sozialtechnischen, ökonomischen Entwicklung und Produktion. Es ist nicht ein Problem, dass wir Bäume fällen. Das machen die Biber auch und die machen das schon ziemlich lange. Aber wir fällen sie halt so schnell, dass sie nicht mehr nachwachsen können. Und es ist auch nicht ein Problem, dass wir Fische fangen. Raubtiere machen das seit Hunderttausenden von Jahren oder vielleicht noch länger. Aber wir fangen die Fische so schnell, dass sie sich nicht regenerieren können. Wir sind zu schnell für die Natur, auch in der Produktion von Giftstoffen. Und sogar der Treibhauseffekt ist eigentlich eine Beschleunigung der Atmosphäre. Ich möchte jetzt nicht im Detail ausführen, an der Stelle kriege ich immer Ärger. Ich bin aber sicher, dass es stimmt. Erhitzen ist beschleunigen. Sie machen die Moleküle in der Atmosphäre, bringen sie in schnellere Bewegung aufgrund der materiellen Bewegung und der fossilen Beschleunigungswirkungen in der Gesellschaft. Und schließlich glaube ich, dass auch die Psychokrise, das, was als Burnout- und Stresskrise diskutiert wird, eigentlich eine Desynchronisation ist zwischen der psychischen Eigenzeit, dem, was unsere Seele braucht, und dem, was die soziale, technische, wirtschaftliche Welt vorgibt. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch ganz kurz darlegen. Ich glaube nämlich, es kommt zu sowas wie einer Entfremdungskrise, das habe ich schon gesagt, weil ich glaube, wenn wir aus dem Steigerungsspiel rauskommen wollen, dann brauchen wir auch eine Alternative für dieses Programm der Weltreichweitenvergrößerung. Ja, wir brauchen nicht nur wir brauchen eine Alternative im ökonomischen Produktionssystem, aber wir müssen auch unsere Orientierung irgendwie ändern. Und ich glaube, dass wir das können, wenn wir unsere eigene Angst ernst nehmen. Ja. Ich glaube, die Moderne ist geprägt von Anfang an von einer Grundangst, dass wir, wenn Sie so wollen, den Kontakt zur Welt verlieren. Das hieß bei Marx, hieß es schon Entfremdung, von mir aus auch schon bei Hegel. Die Idee, dass wir einander fremd werden, dass wir der Natur fremd werden, dass wir keine wirkliche Beziehung zum Arbeitsprozess mehr haben, dass wir zwar funktionieren, instrumentell erfolgreich sind, dass die Dinge uns aber, das ist meine Kurzformel für das Gegenteil von Entfremdung, dass sie uns nicht mehr antworten, dass sie in kein Resonanzverhältnis zu uns mehr treten. Interessanterweise ist sogar bei Max Weber, der hat gesagt, die Kehrseite des Steigerungsprozesses, er fasst es unter Rationalisierung, ist die Entzauberung der Welt. Und Entzauberung heißt auf Englisch Disenchantment, auf Französisch Désenchantement. Da hören Sie wörtlich sozusagen, die Welt hört auf zu singen, die singt nicht mehr, sie antwortet uns nicht mehr. Wir haben keine erfüllende, keine tragfähige Beziehung zu ihr. Lukács und andere, Adorno, zum Teil Axel Honneth noch, der wollte das unter dem Prozess der Verdinglichung fassen. Ja, zu sagen, das Verhältnis zwischen den Menschen, das Verhältnis zur Natur, vielleicht sogar das Selbstverhältnis zu unserem Körper im Fitnessstudio oder anderswo oder mit diesen Armbändern, die jetzt die Quantified Self-Bewegung aufbringt, das ist eine Selbstverdinglichung. Wir haben zu uns keine atmende, keine Resonanzbeziehung mehr, sondern eine verdinglichende Beziehung. Die große Frage, mit der ich mich im Moment herumschlage, ist, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Entfremdung? Ja, was wäre denn eine richtige Beziehung? Und diese Frage ist so schwer, dass der Entfremdungsbegriff in der Sozialtheorie fast aufgegeben wurde. Und meine Antwort lautet, nicht die wahre Natur des Menschen ist das Gegenteil der Entfremdung und auch nicht die Authentizität, die Eigentlichkeit, sondern die Resonanzbeziehung. Mit etwas in Beziehung zu stehen, das antwortet. Und ich glaube, man kann die ganzen Krisen, die ich dargelegt habe, als Resonanzkrisen reinterpretieren. Weil wenn Sie fragen, zum Beispiel nehmen wir mal, ich bin gleich fertig, aber nehmen wir zum Beispiel Arbeit. Ja, viele Menschen sagen, sie leiden am Arbeitsplatz, sie sind unzufrieden. Ja, manche werden dann auch krank. Und wenn man jetzt fragt, woran liegt es eigentlich, dann sagen die nicht, weil ich zu wenig verdiene. Ja, sie sagen nicht mal unbedingt, weil ich viel zu tun habe. Ich glaube, dass Menschen viel zu tun haben, ist nicht per se schlimm. Ja, die Trümmerfrauen, sage ich, ist mein Lieblingsbeispiel, die hatten viel zu tun. Ja, mit bloßen Händen die Städte wieder aufbauen, das ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Die kriegen aber nicht sowas wie Burnout. Die hatten schon auch physische Erschöpfung, aber nicht psychische Erschöpfung. Also jedenfalls Menschen am Arbeitsplatz, und zwar durch alle Schichten hinweg, sagen, sie können die Arbeit nicht mehr richtig machen, sie können keine gute Arbeit mehr machen. Ja. Selbst Autobauer sagen, ja, ich kann irgendwie, das funktioniert nicht mehr, ich kann die Sachen nicht mehr sauber schweißen. Ja, das Ding muss immer schon fertig sein oder die Technologien sind so hermetisch geworden, dass ich da nicht mehr richtig arbeiten kann. Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht nach einer Beziehung zum Stoff, zum Beispiel Bäcker. Schon Richard Sennett hat über die geschrieben, in seinem Handwerkbuch. Der Teig, genau genommen, ich glaube wirklich neulich, die Grünen haben mich dafür ausgelacht, das wird ihnen noch leid tun. Also jedenfalls, jedenfalls glaube ich, selbst ein Bäcker weiß, dass er zum Teig eine Art von Antwortbeziehung hat. Ja, er muss ihn lang genug gehen lassen und die Hefe wirken lassen und sozusagen den Aufwärmprozess entsprechend gestalten. Das ist eine Antwortbeziehung zum Material und das gleiche gilt für Gärtner, wenn sie Dinge pflanzen. Und auch für Zimmerleute und es gilt sogar für Lehrer. Ja, es braucht eine bestimmte Zeit, sich mit einer Klasse anzufreunden, sich auf den Stoff einzustellen und so weiter. Und die Klage ist unisono vom Bäcker bis zum Manager. Ja, ich habe einfach nicht mehr genug Zeit, um meine Arbeit richtig zu machen. Die sagen sogar, eigentlich kann ich meine Arbeit überhaupt nicht mehr machen. Die Ärzte sagen, ich helfe gern Kranken. Aber ich komme fast nicht mehr dazu, ja, weil ich permanent ein großes Problem sind dabei übrigens Qualitätskontrollen und solche Dinge. Ja, dauernd muss man Berichte ausfüllen und sich rechtfertigen. Das ist durch alle Berufsgruppen hinweg so. Also ich behaupte, die Art und Weise, wie wir so mit den Materialien, mit denen wir umgehen, in Kontakt stehen, ist eine, die auf einen Verlust von Resonanzbeziehungen zu einer Entfremdungsbeziehung führt. Ich schiebe das Ding halt jetzt in den Ofen oder in den Computer und behandle es, aber eigentlich habe ich keinen Kontakt mehr dazu. Die Demokratiekrise, von der ich schon gesprochen habe, ist meiner Ansicht nach eine Resonanzkrise. Die Pegida-Leute haben das Gefühl, so formulieren sie es ja auch, dass die Politik ihnen nicht mehr antwortet, ihnen gar nicht mehr zuhört. Genau diese Resonanzbeziehung ist eine Antwortbeziehung, mit etwas in Kontakt stehen, was nicht das Gleiche will wie ich. Es ist nicht ein Echo, sondern mir antwortet, sodass ich mich in der Auseinandersetzung mit dem anderen auch selber transformiere. Deshalb nenne ich das Anverwandlungsbeziehungen. Dieser Prozess scheint auch in der Politik gestört zu sein. Ich muss das jetzt alles kurz machen. Übrigens die Öko-Krise, ja selber schuld, wenn man die Folie so voll macht, aber wir haben es gleich. Ja, ich bin schuld. Das schuldige Subjekt ist übrigens eines der Nebenprodukte der Beschleunigungslogik. Egal, was Sie machen, am Ende des Tages sind Sie immer schuldig, weil Sie nicht alles getan haben, was Sie hätten tun sollen. Aber Ökokrise, an der Stelle finde ich es übrigens wirklich interessant. Ich glaube, wir haben diese geheime Sehnsucht, in eine Art von Antwortverhältnis zur Natur zu treten. Ja, ganz viele Leute gehen in den Wald, sagen, ich muss in den Wald, warum muss ich in den Wald? Da finde ich zu mir selber, indem ich in eine Art von Austausch, aber in eine leibliche Resonanzbeziehung zum Wald trete. Oder wenn sie am Ozean stehen, warum fahren so viele Menschen ans Meer? Und in Hamburg liegt es ja auch nahe, ist ja jetzt nicht so weit. Wenn die Wellen heranrollen, haben sie buchstäblich sogar in ihrer leiblichen Disposition das Gefühl, sie stehen in einer Art von atmenden Weltbeziehung, nicht in einer verdinglichenden, optimierenden, steigernden Beziehung, sondern in einer, in der es eine Art von Resonanz gibt zwischen ihrem Leib und ihrer Seele und der Welt da draußen. Und Ähnliches passiert auf den Bergen. Und übrigens sogar beim Gärtnern. Warum sagen viele Menschen, Gärtnern ist das, was ich eigentlich gerne tue? Weil sie ehrlich gesagt, meine These ist, Resonanz bedeutet immer, mit etwas in Kontakt zu stehen, was nicht komplett verfügbar ist, was mit eigener Stimme spricht und deshalb auch widersprechen kann, sodass sie eine Antwortbeziehung brauchen. Und das geht wirklich sogar im Kleingarten, weil jeder Gärtner und jede Gärtnerin weiß, diese verdammten Dinger, Pflanzen haben ihre Eigenlogik. Ja, ich kann die noch so gut düngen und gießen, vielleicht wird der Salatkopf trotzdem nichts oder die Blume. Ja. Es ist nicht so, dass sie gar nicht reagiert auf meine Pflegebemühungen. Dann wäre es auch keine Resonanzbeziehung. Sie reagiert darauf, aber selbst der Salatkopf oder die Blume haben ihre eigene Stimme, ihre eigene Logik, sodass sich das Gefühl einer Resonanzbeziehung einstellt. Und das Interessante ist, die Natur, die Stimme der Natur ist in unserer Kultur zu einer Idee geworden, die vielleicht die Religion in vielerlei Hinsicht ersetzt als eine Antwortbeziehung. Für viele Menschen ist auch die Religion so eine Beziehung, dass da einer ist, Gott, der uns hört, der Wege findet, uns auch zu antworten und zu begegnen, dass da eine Resonanzbeziehung besteht. Das war Bubers große Idee, ist, glaube ich, das Geheimnis der Religionen. Religion ist ein Resonanzversprechen, aber Natur und Kunst sind Ersatzsphären dafür geworden. Und ich finde, die Sehnsucht danach, eine Art von Antwort in der Natur zu finden und von der Natur zu kriegen, sehen Sie sogar in unseren Öko-Ängsten. Weil was ich wirklich verblüffend finde, ist, es gibt heute kein Tsunami mehr oder kein Taifun, ohne dass die Menschen das Gefühl haben, und auch schreiben, selbst die Zeit schreibt dann, der Hammerschlag der Natur, die Rache der Natur, die Antwort der Natur. Es gibt wirklich die Sehnsucht, eigentlich gibt es das Gefühl, irgendwas machen wir falsch und hoffentlich antwortet das Ding uns mal. Und da gibt es auch, selbst bei jeder Lawine, immer heißt es, das waren wir vielleicht selber. Ja? Also irgendwie ist das jetzt die Antwort auf unser Fehlverhalten. Und es gibt auch die andere Idee, bei dem Tsunami fand ich das interessant, habe ich das mal untersucht, wo nämlich gesagt wurde, die Eidechsen haben überlebt und die Elefanten und auch die Eingeborenen auf den Nikomaren und Andabaren. Ja? Nämlich, die haben noch, die verstehen es noch, die Stimme der Natur zu hören, wir aber vielleicht nicht. Ich glaube deshalb sozusagen, warum Ökologie für viele so wichtig ist, ist, weil wir Natur als eine Resonanzsphäre bringen, als eine Art von Sphäre, die uns antwortet und auf uns reagiert. Und die Psychokrise, mein letztes Argument, ist, glaube ich, was ist Burnout? Die große Grundangst. Wenn irgendeine Zeitschrift Burnout auf den Titel packt, dann steigen ihre Auflagen immer noch so, oder die Absatzzahlen gewaltig an, deshalb machen sie es ständig. Und ich finde, unabhängig von der Frage, was da diagnostiziert wird, dazu habe ich auch eine These, aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, dass das deshalb so großes Interesse weckt kulturell, weil Burnout ist genau diese Angst, dass die Welt verstummt. Wenn Sie nämlich einen Burnout haben, da haben Sie Beziehungen, Sie haben einen Job, Sie haben eine Familie, Sie haben vielleicht ein Ehrenamt und ein Hobby, aber das spricht alles nicht mehr zu Ihnen, es antwortet Ihnen nicht mehr. Sie sagen, ja, ich habe meinen Job, ich habe meine Familie, aber die sagen mir nichts mehr. Ich erreiche die nicht mehr, die erreichen mich nicht mehr. Burnout ist der Verlust aller Resonanzachsen. Ja, sie sitzen da oder sie liegen da und haben das Gefühl, sie sind nicht mehr verbunden in einer lebendigen Weise mit den Kollegen, mit den Familien, mit der Arbeit. Das umfassende Verstummen aller Weltbeziehungen ist das, was wir als Burnout wahrnehmen. Und deshalb würde ich sagen, nicht Entschleunigung ist der Selbstzweck, auf den wir hinaus sollten, sondern Resonanzbeziehungen. Und das ist vielleicht der Schlüssel zu dem, was ein achtsamer Umgang heißt. Ja, aber die Megathese ist, dafür brauchen wir eine andere Form von der Gesellschaft. Und das ist jetzt die letzte Folie, da bin ich ganz sicher. Nein, ganz schnell. Das kann ich in einem Satz machen. Nein, langsamer. Gut. Also was können wir tun? Weil irgendwie an der Stelle mal halt irgendwie frustriert ist und sagt, da mag er ja recht haben, aber was sollen wir jetzt tun? Und die Idee des jener Kollegs ist, okay, lass uns gemeinsam darüber nachdenken, wie eine Postwachstumsgesellschaft aussehen kann. Und Postwachstumsgesellschaft heißt nicht eine Gesellschaft, die nie wächst. Sie hatten eingangs die Frage gestellt, was sagen wir denn denen in Afrika? Die sagen, wir haben aber Hunger. Und da würde ich sagen, eine Postwachstumsgesellschaft kann sogar schneller wachsen. Und einige davon sollten schneller wachsen, beschleunigen und innovieren als unsere. Das heißt nur, eine Gesellschaft, die nicht notwendig wachsen, beschleunigen und innovieren muss, um sich zu erhalten, wie sie ist. Das heißt, eine Postwachstumsgesellschaft hat den Zwang zur Steigerung, um den Status quo zu erhalten, überwunden. Sie kann aber wachsen, sie kann beschleunigen und innovieren, um den Status quo zu ändern. Wenn sowas wie Ebola auftritt, brauchen wir schnelle, innovative Lösungen, zum Beispiel einen neuen Impfstoff. Das hat nichts mit einer Wachstumsgesellschaft in unserem Sinne zu tun. Die Idee ist ja, also um den Status quo zu verändern, um irgendetwas zu verändern, um auf eine Herausforderung zu reagieren, sind Wachstum, Beschleunigung und Innovation sinnvoll. Aber wir wollen in eine Situation kommen, wo man nicht sagen muss, wir müssen unbedingt wachsen, aber wir wissen gar nicht wohin. Ja, wir haben ja alles, wir sind schon gesättigt. Okay, also eine Postwachstumsgesellschaft kann wachsen, beschleunigen und innovieren, aber sie muss es nicht, um ihre Struktur zu erhalten. Und um das zu erreichen und außerdem dem Versprechen der Moderne treu zu bleiben, brauchen wir eine konzertierte Reform. Da reicht nicht eine Einzelreform. Ich will dazu sagen, natürlich ist der IS oder eine Taliban-Gesellschaft, das wäre eine Postwachstumsgesellschaft, ja, weil die eigentlich auf Stillstellung zielen. Aber das ist jetzt nicht das, was uns in Jena vorschwebt. Die Gesellschaft sollte es schon, sie sollte modern sein im Sinne des Grundversprechens der Moderne auf ein selbstbestimmtes Leben, also liberal, pluralistisch und demokratisch. Und wenn sie dann die Steigerungszwänge überwinden will, brauchen wir eine ökonomische Reform, weil, wie ich dargelegt habe, ist der Kapitalismus, solange er auf diesem Grundprinzip des GWG-Strichs basiert und vollständig entbettet ist von aller politischen oder kulturellen oder philosophischen Hegung, ein Antriebsmotor, der uns nicht erlauben wird, jenseits die Steigerungslogik zu kommen. Also brauchen wir eine Reform im Sinne einer Einbettung, einer Hegung. Märkte und Wettbewerb und Konkurrenz haben ihre Funktion, aber nur innerhalb eines demokratisch gesteuerten Gemeinwesens. Deshalb ist dafür, steht da die Kurzformel mit Fragezeichen versehen, eine Wirtschaftsdemokratie könnte dafür die Lösung sein. Wir brauchen auch eine andere Form der Politik und des Sozialstaates. Ich habe schon gesagt, der gegenwärtige Sozialstaat zielt auf Aktivierung. Das Hauptproblem ist aber, dass er immer nur Zuwächse verteilen kann und deshalb selber steigerungs- und wachstumsabhängig ist. Also brauchen wir eine andere Form sozialstaatlicher Regulierung. Und da schwebt mir insbesondere so etwas wie ein Grundeinkommen vor. Da ist mein Kollege Stefan Lessen nicht zuständig, der sagt, das alleine reicht nicht. Vielleicht brauchen wir so etwas wie eine Grundzeit. Wäre ja sehr gut auch für das, was Sie hier verhandeln. Bin ich ganz dafür. Ich glaube aber, ein Grundeinkommen würde auf der Subjektseite die existenzielle Angst aus dem Spiel nehmen und deshalb eine große und vielleicht sinnvolle Maßnahme sein. Und als Drittes brauchen wir eine kulturelle Neuorientierung. Unsere Vorstellung davon, was das Leben besser macht, müsste sich ändern, dass wir nicht mehr auf Vergrößerung von Weltreichweite ziehen, sondern auf sowas wie ein Resonanzverhältnis. Dazu brauchen wir eine umfassende neue gesellschaftliche Vision. Die zu finden oder zu erfinden, ist ganz schön schwierig. Dafür braucht man den Diskurs, den Dialog mit Menschen, wie sie hier versammelt sind. Und deshalb bin ich jetzt auch ruhig und höre auf. Ganz herzlichen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.